Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Tim, was ist das für ein Geräusch?
Ja, das läuft hier immer im Hintergrund. Immer wenn ich gerade angefangen habe, mich in den nächsten Absatz meiner fulminanten Bücher geistig hineinzusteigern und der Satz aus mir heraus sprudeln will, kommt ja dieses Geräusch. Spiel das nochmal.
Warte.
Stell dir vor, du setzt gerade an und löst ein mathematisches Rätsel, das seit vielen Jahren beschrieben ist. Und dann geht das. Dann sagst du einmal, kannst du es ja hinnehmen und dann denkst du weiter und dann kommt das wieder.
Wahrscheinlich haben wir jetzt hier irgendwelche Copyright-Problematiken.
Miele.
Käme auch als Sponsor hier in Frage, grundsätzlich. Ja. Wobei, ist so. Wobei dieses Geräusch, was macht das mit dir?
Es lässt mich nicht los. Es zieht mich aus allem, was ich mache, raus. Ich kann es nicht ignorieren. Es ist halt. Das Ding ist, es ist auch sehr klug gemacht. Du hast das Intervall jetzt gekürzt in dem, was du gerade gesehen hast. Also das dauert immer so eine halbe Minute oder so zwischen diesem Melodiegeräusch und dann.
So wie beim Wecker, dass man gerade denkt, er ist aus.
Ja, und manchmal habe ich sogar das Gefühl, jetzt hat sie aufgehört. Aber
dann kommt es wieder.
Kommt es doch wieder. Und das ist natürlich so, klar, dann wird die Arbeit unterbrochen. Es ist so, dass ich die Maschine nicht selber eingeschaltet habe. Das muss man wissen. Nach einem anstrengenden, kraftzehrenden Morgen mit den Kindern, die man das zur Schule teilweise sogar schleift morgens, es ist wirklich so.
Hinten
schleife einfach, mein zweites Kind zur Schule.
Hinten einfach ans Fahrrad dran gebunden.
Nee, inzwischen haben wir es so, dass wir, dass ich also renne und dann das Kind K2 an meiner Hand hinten mitreißen. Sie möchte es aber auch so. Und dann komme ich nach Hause, brauche also dann erstmal eine Pause, habe aber nicht gemerkt, dass irgendjemand anders die Waschmaschine eingeschaltet hat. Und dann sitze ich hier und dann fange ich an zu schreiben, einen meiner vielen Bestseller. Ich schreibe ja 3 bis 4 Bestseller im Jahr. Und währenddessen kommt plötzlich dieses Geräusch.
Ja.
Spiel's nochmal.
Nein. Es reicht jetzt. Ich bin selber schon ganz nervös.
Wie machst du das denn?
Wie mache ich was?
Ja, also jemand hinterlässt dir Hausarbeit, die du nicht selber eingeplant hast.
Aufgegleist.
Aufgegleist, aber nicht avisiert, um es mal so zu sagen. Also am Zielbahnhof wusste keiner, dass der Zug kommt.
Und dass man einsteigen muss.
Ja, genau. Oder zumindest das
oder Karten lösen.
Gepäck auspacken.
Genau, ja. Einräumen, genau, ausräumen. Ja, ich gehe da in jeden Konflikt rein und sage, nee, das mache ich jetzt nicht. Habe ich hier nicht vorgesehen. Ja, aber sonst passiert es ja nicht. Ich kümmere mich ja hier um alles. Stimmt empirisch mit Sicherheit nie.
Kann ja gar nicht. Nie
nicht.
Kann nicht stimmen.
Immer nicht. Und sagt dann, mache ich später. Und ich finde das auch okay. Mach ich auch manchmal.
Aber dann geht doch
manchmal aus Trotz dann schon nicht.
Ne? Kino los,
das,
David.
Das
die Wäsche, die da drin war, verschimmelt.
Nee.
Das kannst du einfach aussitzen.
Ich kann sehr vieles in meinem Leben. Ich glaube, das hatten wir ja schon gesagt: 50% ignorieren, 50% wegsaufen. Dann ist selbst El Arenal ganz schön.
Ja, so ist es.
Ich wollte dich auch nach einem, das fiel mir heute auf dem Weg zurück von meiner morgendlichen Routine. Wir haben ja, hier Daily Routines, weil wir erfolgreiche Content Creators sind. Das schafft man nur, wenn man eben seine Morning Routines entsprechend auf auf Leistungsoptimierung ausrichtet. So, auf dem Rückweg vom Kindergarten fiel mir ein, wir hatten das kurz, oder ich hatte das kurz angedeutet, Eingewöhnung war ja so ein bisschen schwierig, ne? Aber ich muss sagen, ich bin da mit meiner Performance in diesem Bereich sehr zufrieden, kann also sagen, meine Strategie hat zu einer nachhaltig erfolgreichen Eingewöhnung geführt, sodass jetzt gerne in den Kindergarten gegangen wird.
Das heißt, wir dürfen jetzt auch wieder häufiger Podcasts aufnehmen.
Zumindest zeitlich sind wir ein bisschen flexibel. Ich habe jetzt gestern Nacht wieder bis 3 irgendwas gemacht. Entsprechend müde bin ich und eigentlich auch schlecht gelaunt. Aber jetzt haben wir uns ja hier wieder am
gefunden.
Ohr dran und das macht direkt bessere Laune. Aber ich wollte nach einem Mantra fragen. Das ist mir auf dem Rückweg eingefallen. Hast du ein Mantra?
Ja.
Ja?
Miele tut gut. Miele tut gut. Miele tut gut. Miele tut gut.
Ja, ja, ja. Nicht Miele tut gut. Noch nicht gesponsert wird diese Erfolgsshow von Miele.
Ja, ist auch, also wenn man zum Beispiel Fahrradfahren war, dann haue ich jetzt mal einen raus. Mit dieser Maschine kannst du die Sportwäsche in 20 Minuten toll waschen.
Ja.
Sehr gute Waschergebnisse und auch 20 Minuten reichen dir völlig aus bei 30 Grad.
Mhm.
Und danach hängst du es nur kurz auf. Also Synthetikkleidung ist ja dann unmittelbar wieder trocken. Kannst du eigentlich sofort wieder anziehen.
Ja.
Würde ich gerne mit dem Rest meiner Kleidung auch so machen. Ich kaufe unheimlich ungerne neue Kleidung. Mich nervt das total.
Mhm.
Am liebsten würde ich den ganzen Tag nur in Fahrradkleidung durch die Gegend laufen. Oder
steht dir ehrlich gesagt auch am besten.
Was haben wir eigentlich schon den Jingle abgespielt?
Nee, machen wir jetzt mal.
Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
Ja, jetzt sind wir zurück. Mantra, Miele tut gut.
Was denn dein Mantra?
Naja, ich habe darüber nachgedacht, das ist ein bisschen pathetisch. Ich habe weiß nicht, ob ich das sage, so dieser Dreisatz, Glaube, Liebe, Hoffnung, der hat mich schon durch manche Situationen getragen. Jetzt nicht im Glaube, nicht gar überhaupt nicht im religiösen Sinne, sondern der Glaube daran, dass es das Gute gibt, auch wenn es vielleicht gerade heute mal nicht bei mir ist, aber dass es irgendwo in der Welt ist. Liebe ist immer nicht schlecht, ne? Und Hoffnung, dass das Gute vielleicht irgendwann dann auch mal wieder vorbeischaut. So, also bisschen Vertrauen und Langmut.
Das hohe Lied der Liebe, ne?
Genau. Apropos Lieder.
Korintherbrief, wollte ich nur kurz darauf hinweisen.
Ja. Er ist ja vorgebildet. Auch,
ich war ja schon ein paar Mal bei Hochzeiten.
Auch das.
In der Kirche.
Ja, auch das. Und ja, auch im katholisch geprägten Umfeld aufgewachsen.
Na, ich nicht.
Ja, aber
ja.
Regional ja. Nee, ich bin
regional,
eher,
ja.
Protestantisch. Eher.
Ich saß ja
eher,
mit den also die Moslems und ich saßen zusammen im andersartigen Unterricht, als ich in der Grundschule in Unkel am Rhein aufwuchs.
Mhm.
Das kann ich nur in Erinnerung rufen. Und ich bin durchaus in einer christlichen Religion groß geworden, dem evangelischen Glauben. Also es war jetzt nicht so, dass wir davon waren. Aber es war ungewöhnlich dort. Stimmt, du hast recht, katholisch.
Mhm.
Also katholisches Umfeld, ja.
Ja.
Aber
genau.
in Korschenbruch, sag ich jetzt. Also in, bei euch, in Grevenbruch. Ich hätte jetzt Korschenbruch.
Grevenbruch,
da war, Korstenbruch. Da war ja auch, wahrscheinlich der Katholizismus das alles Prägende.
Ja.
Glaube, Liebe, Hoffnung. Was, worauf wolltest du jetzt eigentlich hinaus?
Ich wollte auf Mantren hinaus. Das kann einem helfen, kann einem bei schwierigen Rennfahrsituationen ja auch helfen.
Ja.
Das hohe Lied der Liebe. Das war, wir sind heute ein bisschen früher dran als sonst, ne? Also 9.47 Uhr ist jetzt gerade und zwar morgens. Ne?
Ja.
Wir haben hier unsere Daily Morning Routine gerade schon absolviert. sind auf dem Weg in den Tageserfolg hinein, in das Tagwerk, in das Erfolgreiche hinein und sind thematisch hier noch ein bisschen zerrupft, würde ich sagen. Viele Themen habe ich gerade im Kopf. Hohes Lied der Liebe, hast du gesagt. Ich möchte dich auch nochmal hinweisen auf die Spotify-Playlist, die wir hier zu diesem Podcast, die ich, muss ich sagen, man darf ja auch mal die Meriten ernten und sich selber nehmen, wenn man schon kein Lob und Anerkennung von externen dafür bekommt. Doch, also, es gibt eine Spotify-Playlist, 101 Songs, die ein Rennradfahrer, da habe ich nicht gegendert, sorry, meine aber Männer immer mit, wenn ich von Rennradfahrern spreche, 101 Songs, die ein Rennradfahrer hören muss. Und die sind noch keine 101 Songs, aber da gibt es ein Potpourri von Musik.
Podcast-Pourri.
Podcast-Pourri.
Ja, ist schön. Ja. Du hast mir den Link nur noch nicht geschickt.
Doch, habe ich. Mehrfach.
Du hast mir den Link auf YouTube geschickt, wo du ja auch schöne Arbeit gemacht hast.
Auch YouTube sind wir jetzt hier wegen der organischen Reichweite auch mit einigen Folgen zu vertreten.
Und das Schöne an YouTube ist ja, dass da automatisch ein Transkript erstellt wird.
Nee.
Doch.
Wird?
Doch. Klick mal rein und du siehst es. Und es ist echt bemerkenswert, wie gut das funktioniert. Also da sind die ziemlich weit gekommen in den letzten Jahren. Ich finde das faszinierend, wie man Audio auswerten kann.
Ja.
Das dauert nicht mehr lange und du kannst die Dinge auf Echttext in Audiodateien bei Streaming oder bei On Demand durchsuchen. Und das funktioniert tatsächlich. Also das ist schon gut. Das heißt, man kann jetzt schon mal reinklicken in unsere Playlist und sich das angucken, welche Erfolge die Menschen am Computer in den letzten Jahren auch dank unseres Contents, muss man auch sagen, gemacht haben. Mhm. Und ohne Content-Kreatoren wäre die Welt nicht so gut, weil dann könnten weniger Computerwissenschaftler künstliche Intelligenz aufbauen. Ohne Content keine künstliche Intelligenz.
Ja, nee, genau. Da letztlich sind wir ja auch nur Daten-Creator, Data-Creator. Ja. Klingt auch eigentlich besser als Content-Creator. Ja. Data-Creator.
Am Ende sind wir alle nur Algorithmen. Ja. Das muss man auch sagen.
Ich habe irgendwo mal gelesen, das ist jetzt geklaut, Jobs von heute sind entweder befüllst du eine Excel-Tabelle oder du bist eine Zahl in einer Excel-Tabelle. Fand ich eigentlich ganz gut.
Ja, wir haben einen ganz tollen Start in die Woche. Es ist dir gar nicht aufgefallen. Die Woche ist ja jetzt auch schon wieder vorbei, aber eigentlich gefühlt.
Ja,
Aber wir sind toll gestartet mit Zuschriften, die wir nicht selber angefordert haben, anders als sonst.
Machen wir sonst immer, ne? Genau. Schreib doch mal was Positives.
Schreib mal was. Ich schicke dann auch teilweise an alle Kontakte, die ich habe, so eine Nachricht. Mhm. Hallo
Friendly
Jürgen.
Friendly Reminder, ne?
Hallo Jürgen, und das geht dann an alle. Genau. Kennst du, weil ich das mit dem Kettenbrief noch nicht so ganz verstanden habe.
Ja.
Und Serienbrief heißt das, nicht Kettenbrief, ist ja auch wieder was anderes. Aber zum Beispiel hat Kurt Zopf aus Österreich geschickt, also das habe ich direkt erkannt an der E-Mail-Adresse, habe ich mich sehr gefreut. Internationale Zuschriften werden bei mir...
In der Dachregion sind wir hier durchaus vertreten. Toll.
Also kommt aus dem Salzkammergut und ist letztes Jahr ins Rennradfahren eingestiegen und hat hier geschrieben, er ist deprimiert. Ich dachte, er ist um Gottes Willen, jetzt gibt es wieder Ärger, weil wir wieder eine Krise hervorgerufen haben. Aber er ist in der Jetztzeit angekommen und es war bislang das schöne Gefühl, dass er immer eine Folge in petto hatte, schrieb er. Man wird sehen, welche Ängste daraus resultieren werden, dass es jetzt also im Moment keine mehr vor uns gibt. Aber wir createn ja gerade.
Wir sind ja laufend dabei zu createn. Data.
Freut sich auf Season 2, wollte ich noch
sagen. Ja, die läuft ja jetzt. Geht ja jetzt fulminant. So fulminant mit. Wir hatten ja extra einen Cliffhanger eingebaut am Ende der Season 1, wie wir Creators das gewöhnt sind, einfach. Ne? Das ist ja praktisch in unserer DNA. Und so. Also es ist toll. Wir haben die Spotify-Playlist 101 Songs, die ein Rennradfahrer wissen muss. Wer sie findet, bekommt ein Buch. Du hast es gerade nicht geschafft. Wir müssen nochmal die Einstellungen prüfen. Aber es gibt
wer sie findet, bekommt ein Buch, nicht auf meine Kosten. Wenn das kann teuer werden.
Ja.
Der Erste, der sie findet, kriegt ein Buch.
Und uns das nachweist.
Bildschirmfoto. Ne?
Genau, Screenshot und Lieblingssong. Wir nehmen auch Musikwünsche entgegen, spielen es dann, wenn es passt. So richtig ist es ja früher beim DJ immer. Ne? Ja, klar, kommt, wenn es passt. Ja, klar.
4 Stunden später, ne?
Ja, kommt gleich. Passt aber nie, ne? Weil jetzt hast du gerade, jetzt läuft ja gerade deine Scheißmusik.
Ja, irgendwie so 9 Inch Nails passt jetzt gerade nicht auf der Tanzparty von deinen hippen Freunden.
Nee, genau, jetzt ist nämlich gerade noch Hip-Hop. Hip-Hop so. Wollen alle hören, weil jetzt wird getanzt, ne? Nichts gegen Hip-Hop, aber wir brauchen ja die Mädels hier auf dem Dancefloor, ne? Da kann man jetzt nicht mit 9 Inch Nails kommen. Ist irgendwie nachvollziehbar. Naja, wir schweifen ab. Wir wollten heute eigentlich über ein anderes Thema sprechen. Über welches? Aktuell und sportlich wird's.
Wir wollten uns ja mal an dem Buch orientieren. Ich lege hier mal ein bisschen Papier zur Seite. Es raschelt kurz. Wir haben ja immer noch das Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, als die Grundlage dieses Erfolgspodcasts.
Standardwerk, ja.
Und jetzt sind wir... habe ich gedacht, was machen wir denn heute? Ich wollte eigentlich anderen Content liefern, aber das hat aus verschiedenen Gründen wieder nicht geklappt. Ich kann aber jetzt hart teasern, es kommen 2 Gespräche, die lassen sich auch kaum verhindern. Mhm. Genauso wie Werbung vor dem Podcast wird demnächst auch wieder kommen. Wir sind also erfolgreich. So, Cliffhanger genug. 2 bis 3 Loose Ends, wie wir Directors sagen. Mhm. Da muss man aufpassen, dass das nicht zu viel wird. Ich habe zum Beispiel letztens versucht, den Film zu sehen, hier, Harry Potters Vorgeschichte, wie heißt das? Grindelwalds Versprechen oder sowas ähnlich? Grindelwalds Verbrechen oder so? Die toll gemachte Filme, ähnlich opulent, wie wir das hier durchziehen, also visuell wahnsinnig toll. Mhm. Und war eine extreme Dynamik wie bei uns. Das Problem ist nur, am Ende weiß man wirklich nicht mehr, wer hat was, wie, wann, wo. Und sind hunderte von Charakteren, gefühlt sogar tausende, die da eingeführt werden. Eine Vorgeschichte zur Geschichte.
Hm. Ist das mit Mads Mikkelsen?
Ich glaube ja. Also es war schon nicht schlecht, aber ich habe am Ende nicht viel hängen, bei mir ist nicht viel hängen geblieben. Mhm. Das bei uns ja auch das Konzept.
Genau. Die einfach die HörerInnen verwirren mit sehr vielen angedeuteten Themen.
Und so wird es auch heute sein. Wir reden über Kapitel 91 aus dem Buch.
Ich habe schon mal Stift und Papier hier zurechtgelegt. Ich schreibe auch mit.
Ja.
Kann nicht schaden.
Kannst du machen. Also ich habe übrigens das Buch jetzt zum ersten Mal. Ich hatte ja im Herbst, also ich glaube sogar kurz vor Weihnachten, vermelden dürfen, dass die 3. Auflage jetzt auch ausgeliefert ist, was ja schon cool ist. Ne? Mhm. 3 Auflagen in 2 Jahren ist schon cool. Dann kam mir es aber komisch vor. Ich hatte dann das Buch in der Hand und das kam aus dem Karton raus vom Verlag und sah ganz genauso aus wie die ersten beiden Auflagen. Und dann habe ich hinten reingeguckt, da stand auch noch 2. Auflage drin. Man hat mich also hier übers Ohr gehauen, die haben mir 2 Bücher aus dem Archiv zugeschickt. So geht man also mit Leuten wie mir um. Naja, alles klar, kann ich verstehen. Ich weiß, wir alle versuchen eigentlich nur den eigenen Vorteil zu finden. Solange niemand anders dabei unter die Räder kommt, ist es ja in Ordnung. Ich habe es inzwischen in der 9. Auflage, es sieht anders aus, es ist tatsächlich anders verarbeitet und es hat einen großen Vorteil. Und wie das so ist im Leben, mit Vorteilen kommen ganz oft auch kleine Nachteile. Denn der Umschlag ist jetzt glatt und stabiler. Das Problem bislang war, das ist auch bei Amazon beschrieben worden, es gibt wenige Menschen, die sich getraut haben, kritische Stimmen zu äußern. Ein Hauptkritikpunkt an dem Buch ist, dass der Umschlag leicht kaputt gegangen ist bei dem alten.
Wofür du nichts kannst, ne? Ich hab muss man immer häufig, wieder betonen, du kannst immer für vieles wieder,
wenn
was.
Ich handsignierte Exemplare ausgebe, muss ich mich verteidigen. Ich gehe dann schon in so einen Verteidigungsmodus rein, anstatt zu sagen, guck mal hier, sei froh, dass du das bekommst, ja. Kommt dann immer so, ja, es tut mir leid, aber hier der Umschlag. Aber bei der neuen Ausgabe ist es anders, der ist sehr viel stabiler. Dabei ist aber dieses Griffige verloren gegangen, das ist dann halt so. Es hat ja so eine wellige Form bislang und eine, wie nennt sich das, wenn das Relief zu fühlen ist von der Schrift? Ich habe es im Moment nicht den Fachbegriff, das Fachbegriff,
Fachbegriff. Ja.
Also das heißt, man kann die Schrift fühlen, das kann man dort nicht mehr tun. Das ist dann halt jetzt so, aber es sieht länger schön aus. Und es ist wesentlich dünner. Interessant. Also das heißt, die Verarbeitung ist eine andere, obwohl es vom selben Werk hergestellt wurde. Nicht nur vom selben.
Hat man also kostenoptimiert? Oder auch.
Ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass die Haltbarkeit besser ist. Ne?
Okay. Also auch nochmal da in puncto Verarbeitung nochmal nachgearbeitet. Inhaltlich ist das gleich oder hast du da auch nochmal Fehler ausgemerzt?
Es gab, glaube ich, nur einen echten inhaltlichen Fehler, den wir gefunden haben. Ich glaube, du warst auch daran beteiligt mal. Zumindest habe ich dir eine Frage dazu gestellt, ist egal. Da hat sich nur im Inhaltsverzeichnis etwas geändert. Ansonsten ist mir nichts bekannt. Aber es ist natürlich auch gut, wenn man von vornherein, Perfektionisten wie ich, haben es nicht leicht im Leben.
Wahrlich nicht. Genau. Ja.
So, also Kapitel 91, worum geht's in Kapitel 91? Sag du doch auch mal was.
Ja,
du kommst kaum noch zu Wort.
Ja. Ich höre gespannt zu. Rutsche hier ein bisschen näher ans Mikro ran. Ich habe jetzt gerade das nicht vorliegen, Kapitel 91. Ich könnte es jetzt nachrecherchieren. Ich könnte aber auch einfach dich fragen. Nachrecherchieren.
Ja, 91, autonom, die Rennradnation Baskenland.
Da bist du ja auch bekannt als praktisch Reportageautor. Da habe ich zumindest einige...
bekannt.
Einige
im Baskenland.
Im Baskenland bekannt als bekannter Reportagenautor. Und davon zehrst du natürlich, ne, dass du ständig unterwegs bist, in schönen Regionen dieser Welt bist nach wie vor. Ich glaube, du bist in den letzten 3 Wochen wahrscheinlich mehr unterwegs gewesen als ich.
Okay, kann sein.
Ja.
Also früher war das ja anders. Da konnte man als Edelfeder im Radsportbereich natürlich quasi wöchentlich eine neue, schöne Region Europas oder gar der Welt bereisen. Das war damals auch noch so, als ich das Stück über die Baskenland-Rundfahrt für Tour gemacht habe. Das ist inzwischen 3 Jahre her. Wahnsinn.
So lange kennen wir uns schon.
Und länger. Und jetzt ist es so, dass es schwieriger geworden ist, tatsächlich. Also das hat mit Corona massiv abgebaut.
Ja, tut mir leid, aber du willst jetzt erzählen, was in Kapitel 91 passiert, ne? Wir können jetzt nicht...
Ich wollte jetzt eigentlich über meine Probleme reden.
Ja, mache ich aber nicht. Wir machen jetzt hier Baskenland. Du willst
also wenn
was
ihr
erzählen.
Lust habt auf handgemachte Reportagen, ihr könnt mir direkt Geld schicken. Ich fahre überall hin und schicke euch dann 1:1. Schicke euch, also Hauptsache ich komme hier raus aus dem... spiel nochmal den Miele-Jingle, bitte. Baskenland. Wir zerfleddern heute, das kommt nicht gut an. Das mögen die Leute nicht, die wollen stringenten Content haben.
Ja, aber lang. Wir müssen aber auch, wenn es heißt, ihr macht nochmal länger. Die Leute hören ja, das muss man ja auch sagen, das ist ja auch ein wesentlicher Benefit dieses Formats, dass wir müssen eigentlich die durchschnittliche Trainingszeit auf der Rolle oder auch draußen hier mit Content befüllen. Ne? Das ist eigentlich, es heißt ja immer, ach, macht mal kurz und so, wenn du hier Podcast-Beratungsklitschen mal fragst, ne? Die sagen, Viertelstunde, guck mal, Spotify macht hier sogar Shows unter 15 Minuten, teasert die extra an und so weiter. Nein, unsere HörerInnen wollen 6x15 Minuten in einer Folge. Ist doch gut, oder? Bisschen.
Wir haben ja mit 15 angefangen.
Entgegen. Ja.
Erstaunlicherweise, ich hätte es niemals gedacht, als ich jetzt zurückgeschaut habe im Archiv, bin ich wirklich umgekippt. Ich dachte, das gibt's gar nicht, so kurze Folgen. Was soll denn davon eigentlich haften bleiben? Wie soll man das kompakte Wissen, das ganze Wissen in solchen kompakten... Warte, ich muss mal kurz nach der Wäsche gucken. Ja? Ach nee, habe ich ja eben schon gemacht. Also Baskenland ist das Thema. Baskenland.
Ja.
Im Moment läuft die Itzulia.
Ja.
Weißt du, was das ist?
Ist das wahrscheinlich eine Rundfahrt?
Das ist eine Rundfahrt und das ist eine ganz besondere Rundfahrt. Mhm. Also klar, es ist eine Rundfahrt wie viele andere im Rennkalender. Aber sie unterscheidet sich von den anderen Rundfahrten in der Spitzenklasse des Radsports bei den Männern.
Mhm. Warum?
Das kann man aus verschiedenen Gründen so sagen.
Ja, sag mal.
Erstens. Diese sieben Gründe. Nein, also es ist bemerkenswert. Also das ist jedes Jahr, das ist ja um diese Zeit, das heißt so Frühjahrsklassiker laufen parallel. Das ist die prominente Rundfahrt. Es gibt vorher ja in Europa zwei große einwöchige Rundfahrten. Eine in Italien, eine in Frankreich. Ich mache es jetzt mal so einsteigergerecht. Ne? Mhm. Da werden die ersten Mehr-Etappenrennen mit von höherem Wert, mit großer, guter Besetzung gefahren. Paris-Nizza und Tirreno Adriatico in Italien. Und dann kommt im Frühjahr die Baskenland-Rundfahrt in Spanien oder viel besser wahrscheinlich, im autonomen Gebiet, der autonomen Gebiet Baskenland, also im Norden, Nordosten Spaniens. Ist das Nordosten? Ja, Norden, kann man schon sagen.
Norden,
mhm. Nordosten. Das ist wenn man nach Norden fährt und dann ganz im Osten, dann ist man ja im Baskenland. Ne?
Mhm. Französische Grenze.
Ja, hinter der französischen Grenze. Von uns aus kommend. Mhm. Es kommt aber ja auch immer darauf an, von wo man jetzt auf Spanien guckt. Aber den Norden wiederum nicht. Das ist ja relativ objektiv messbar. Mhm. Wenn ich jetzt hinter der französischen Grenze sage, fahre ich von Spanien nach Frankreich, bin ich immer noch im Baskenland, sollte man dazu wissen. Mhm. Der Fotograf, mit dem ich seinerzeit zum Beispiel für Tour da war, der Kollege, der Markel hieß er mit Vornamen, Markel Redondo, tolle Fotos hat er uns gemacht. Guter Typ, fährt auch sehr gut Rennrad und ist Baske und wohnt in Frankreich im französischen Baskenland. Mhm. Und spricht Baskisch und Französisch und Spanisch natürlich.
Mhm.
Und das ist jetzt der Punkt. Die Baskenland-Rundfahrt ist anders als die Rundfahrten, die ich bislang gesehen habe, noch viel stärker ein Ausdruck für dieses autonome Gebiet, was wirklich sehr eigenartig, also eigenartig im Sinne von wirklich was ganz Eigenes ist und klein und sehr stolz und sehr bewusst in der Pflege der eigenen Kultur und Tradition, also das Baskenland.
Mhm.
Und das ist im Radsport auch etwas, was Menschen, die sich zumindest eine gewisse Weile mit dem Radsport beschäftigen, kaum übersehen können, dass diese Region, die ja sehr klein ist, ne, mhm. dass die schon eine ganz große Rolle spielt im Rennrad-Business und aber auch in der Tradition dieses Sports.
Mhm.
Und diese Rundfahrt, diese Itzulia heißt die, das ist ein baskisches Wort. Ich habe leider vergessen, wie das alles geht. Ich konnte da teilweise flüssig, fließend oder auch zähfließend baskisch sprechen. Inzwischen ist da nicht mehr viel von hängen geblieben. Das ist
gilt ja auch als eine der schwierigeren Sprachen.
Ich glaube, das kann man so festhalten. Es gibt wenig Anknüpfungspunkte, selbst
gemein.
Für Leute wie uns, die in den Sprachen des Mittelmeerraums ja mehr oder weniger konversationssicher,
polyglott unterwegs sind. Ja.
Ob du in Lissabon bist oder Ankara, spielt ja eigentlich keine Rolle, oder?
Ankara ist schwierig. Aber zwischen Lissabon und Lido. Lissabon und Ligurien geht einiges.
Ja. Schön. Naja, also die Baskenland-Rundfahrt ist, deswegen, vielleicht schaffen wir jetzt noch diese Sendung hier heute vor dem Ende der Baskenland-Rundfahrt am kommenden Samstag auszustrahlen. Da ist die letzte Etappe. Mhm. Das ist also eine einwöchige Rundfahrt, die beginnt am Montag und endet dann am Samstag, also eine Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Du hast mitgezählt, wie viele Etappen sind das?
weiß nicht, 6. Ich habe nicht 6 mitgezählt.
Das ist richtig. Das beginnt jetzt klassischerweise, diesmal ist es auch so mit einem Zeitfahren. Und dann geht's los und dann geht's durch diese Region. Und die Region ist in der Tat interessant, weil sie ist ja, liegt ja direkt am Meer auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es oben schon Hochplateau, spanisches Festland. Das ist ja, kann um die Jahreszeit noch ziemlich ungemütlich sein.
Allerdings.
Und also Norden. Und dann hast du diese Küste. Du hast auf der Seite zu Frankreich hin ja die Pyrenäen, aber da geht es nicht richtig rein in die Pyrenäen, weil das Baskenland selber ist ja nicht oben in den Pyrenäen, sondern unten drunter sozusagen diese hügelige Landschaft, die sehr, sehr hügelig ist. Und das ist bei dieser Rundfahrt auch kaum zu vermeiden, da wirklich Höhenmeter reinzufahren. Also es geht immer auf und ab, durch eine sehr schöne Gegend.
Ja.
Kleine Dörfer, kleine Städte, viel Industrie und viel bemerkenswerte Architektur, die du sonst, wenn du, ich war als erste Mal in Spanien durchs Baskenland gefahren bin, war ich echt überrascht von dem. Ich dachte, ich bin jetzt plötzlich irgendwie so in den Alpen gelandet oder so. Sah ganz anders aus, als ich das vorher in anderen Gegenden von Spanien gesehen hatte. Also es ist ja auch nicht wirklich Spanien, es ist ja eine autonome Region. Ist ja so wie bei uns zum Beispiel Bayern.
Und Köln.
Ja. Naja, also das ist jetzt so, was macht das Rennen bemerkenswert? Das eine ist, die Besetzung ist wirklich immer top. Die Tradition dieser Veranstaltung ist enorm. Da drin steckt ganz sicher auch, dass die Gegend um Eibar oder also der Norden da, das Baskenland selber, natürlich mit seiner eigenen Sprache. Und in der spanischen Geschichte, weißt du es ja, war ja auch eine faschistische Diktatur. Und diese Region hat Widerstand geleistet und sich selbst gewehrt gegen das Regime in Madrid, und vorher war es auch ein wichtiger Ort des Kampfs der Republik gegen den Frankismus. Also das ist so eine historische Geschichte, die da drin steckt. Und das hat sich bewahrt, und dadurch ist der Radsport auch ein Volkssport an der Stelle, so wie in Belgien, muss man sagen. Das ist also in beiden Ländern, in Italien glaube ich auch noch, das kann man diese drei, im Norditalien, wenn man es in Ligurien oder Veneto hat, dann sind das da Sportarten, die wirklich massiv betrieben werden, also Rennradsport. Und das gibt es in Deutschland nicht. Also sag mir eine Region, wo man einfach so eine Begeisterung hat, das gibt es vielleicht in der Nische, aber nicht in der allgemeinen Bevölkerung. Die Baskenland-Rundfahrt ist ganz klar eine Riesenveranstaltung. Die Menschen sind an der Straße, sie feiern das, und die haben auch ein großes Verständnis und feiern auch wirklich die Helden dieses Sports sozusagen für sie. Das heißt, wenn du da unterwegs bist, dann ist das sehr nahbar, was da passiert. Die Profis gehen, sprechen mit den Leuten, man kennt sich offensichtlich auch ganz gut. Und die Local Heroes werden gefeiert. Die Menschen kennen sich mit dem Radsport aus. Und ich war zum Beispiel dann vorher auch mal bei so an Etappenorten in Kneipen. Und da stehen dann so die ehemaligen Profis und trinken dann Bierchen mit den Fans und mit den Sponsoren zusammen. Und das ist also ein großes Fest des Radsports, anders als jetzt bei anderen Veranstaltungen, die sehr viel kommerzieller sind, wo das alles dann in VIP-Zelten oder so stattfindet, ist das so eher so, dass sich das vermischt. Den Eindruck hatte ich da.
Super. Klingt gut. Klingt danach, dass wir da eigentlich unbedingt mal hinfahren müssten, vielleicht im kommenden Jahr, 2023. Ja. Wer das sponsern möchte, diese Tour dahin. Wir haben ja hier noch eine Tour auch offen. Ne? StammhörerInnen dieses Podcasts erinnern sich daran, wir wollten eigentlich im vergangenen November war es, glaube ich, nach Gent gefahren sein zum Sechstagerennen, um da mal ein bisschen Stimmung einzufangen und sogar live zu senden. Das hat dann aus gesundheitlichen Gründen, die noch nichts mit Corona zu tun hatten.
Wer weiß es denn?
Vielleicht, ne, genau. Hat nicht geklappt, auf jeden Fall. Das war sehr traurig. Übrigens, ich bin hier, ich habe das letztens hier so läppsch rübergebracht, ne? Ich nehme natürlich Corona durchaus ernst, bin froh über diesen toi, 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 milden Verlauf bisher bei mir. Wer weiß, was da alles noch so kommt. Fand halt die Isolation blöd, ne, da zum Geburtstag. Aber ansonsten,
darfst du doch auch sagen.
Darf man sagen, ne? Darf man sagen, nur um das nochmal klarzustellen, ne, dass das jetzt nicht hier irgendwie, dass ich sage, komm, stellt euch nicht so an, sondern es ist so eine rein subjektive
Einstellung. Doch, stellt euch nicht so an, kannst du immer sagen.
Ist ja auch meistens richtig.
Beim Radsport-Podcast.
Ja, genau, quäl dich, du Sau. Ja. Habe ich mich natürlich nicht dran gehalten in der eigenen Betroffenheit, aber subjektiv ist es natürlich dann sehr bitter gewesen. So, also Reise ins Baskenland, fände ich sehr schön, wenn wir das mal machen
würden. Ich würde das, also jetzt, um das vielleicht auch für andere Menschen nachvollziehbar zu machen, jedem empfehlen, da mal, und ich hatte auch, als ich da unterwegs war, sehr große Lust, aufs Rennrad zu steigen. Mhm. Da gibt es auch immer wieder, das ist jetzt je nachdem, was Corona hinterlassen hat, nicht gut planbar, aber es gab gute Jedermann-Rennen in der Gegend, muss man mal gucken. Ich habe jetzt aktuell nicht die Information zur Hand, was dieses Jahr läuft oder nicht, aber super coole Strecken, da fragt man sich, warum sind die jetzt vielleicht so kurz, aber die sind dann echt knackig mit ordentlich Anstiegen. Schöne Gegend, aber ich glaube, es ist auch sehr schön, um einfach mal einen Radurlaub da zu machen. Man muss allerdings damit rechnen, dass es auch mal regnet, denn das ist ja da oben im Norden von Spanien durchaus kein subtropisches Klima. Also es ist, das Meer ist in der Nähe, aber es ist schon auch rau. Mhm. Und das siehst du der Landschaft ja auch an. Mhm. Das kann man erkennen. Aber das ist, macht den Reiz aus. Ich glaube, man kann da eigentlich fast das ganze Jahr hin, also vielleicht nicht im tiefsten Winter, aber im Frühling ist es durchaus so, dass es kühl, windig und auch ein bisschen feucht werden kann. Mhm. Ich glaube, es ist eine wirklich interessante Destination. Mhm. Zum Rennen hinzufahren würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, weil das ist ja alles sehr kompakt. Das heißt, man könnte jetzt diese Rundfahrt sehr gut, anders als eine Frankreich-Rundfahrt, wo man echt weit reisen muss, kann man ein paar Tage sich in die Nähe der Strecke begeben, ohne einen riesen Aufwand zu haben. Du bist immerhin mit wenig Autofahrt, bist du an den wichtigen Spots bei dem Rennen. Jetzt zum Beispiel dieses Jahr, also eigentlich immer der heilige Berg dieser Rundfahrt ist Arate, heißt das. Das ist so ein Anstieg zu einem Kloster, den müsste man auf jeden Fall mitnehmen, aber den kann man auch wunderbar verbinden mit einem Startort an dem Tag. Am Tag vorher kann man noch sich Bilbao angucken, was ja auch immer ein Tipp ist. Also sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben. San Sebastian ist jetzt nicht unbedingt Teil der Rundfahrt, aber sollte man auf jeden Fall auch gesehen haben. Das heißt, du kannst ein sehr schönes Sightseeing machen in Verbindung mit einem sehr eigentümlichen Rennen. Und das Eigentümliche an dem Rennen ist auch noch, dass das eigentlich sowas ist wie eine ehrenamtliche Veranstaltung. Aha. Im Rennkalender, während alle anderen Rennen, also es gibt kaum noch Veranstaltungen, die nicht von großen kommerziellen Organisationen durchgeführt werden. Also das sind Lizenzen, da geht es um richtig Geld und so. Und hier im Baskenland ist das immer noch so, da kommst du rein in die Permanence, da wo die, also das Zentrum des Rennens, wo die Informationen ausgetauscht sind, Pressezentrum, die Unterlagen abgeholt. Da sitzen dann wirklich so die alten baskischen Radsport-Enthusiasten und geben dir dann deine Akkreditierungsunterlagen in die Hand. Mhm. Das ist jetzt nicht die große, weite Welt einer Hochglanz-Sportveranstaltung, sondern das ist überall noch zu spüren, dass das wirklich mit viel Lokalkolorit ist. Also ich war auch begeistert, ich kann mich noch erinnern, in einem Pressezentrum, wo ich war, in der Stadt, der ein Vorort von Bilbao war das, wo dann plötzlich so von einem Konditor hinten im Pressezentrum die Törtchen dann da standen. Das fand ich ziemlich charmant. Dass man hat also gemerkt, das war jetzt wirklich das, was es vor Ort, also im Angebot gab und wo man merkte, vor Ort. Warum vor Ort sollte man ja nicht sagen, ne? Ist ja falsch.
Kannst du von mir aus sagen.
Nein, ist falsch. Vor Ort ist, wenn man unten in der Grube steht und die Kohle abhackt, dann ist man vor Ort, sonst ist man nicht vor Ort. Ja, ist so. Das ist die Herkunft des Wortes. Und jetzt, also das ist eine schöne Sache, das ist aus meiner Sicht steht da das Ehrenamt, steht die Tradition im Vordergrund, steht eine Begeisterung für den Sport, der da verankert ist, im Vordergrund. Und das kann man echt fühlen. Und das noch, bevor, merk dir mal das Wort Ehrenamt.
Ja.
Merkst dir, schreib's auf.
Habe ich gerade. Ich habe zwei Wörter aufgeschrieben. Ehrenamt und Tradition.
Tradition. Und dann ist es so, dass es noch, die, die schon ein bisschen länger den Radsport verfolgen, wissen das. Das ist mit Orange in Verbindung gebracht, die Gegend. Und du kannst dich vielleicht auch erinnern, bei der Tour de France gab es immer Fans und eine Mannschaft, die sehr in Erscheinung getreten sind. Das ist auch immer noch so mit den Fans, aber die Mannschaft gibt es im Moment nicht. Euskaltel ist die Mannschaft aus dem Baskenland, die gesponsert wurde, nicht mehr ist. Ja, die Finanzkrise hat ihre Spuren hinterlassen. Aber das war viele Jahre lang eine prägende Größe, insbesondere bei der Tour de France, waren die Teilnehmer aus dem Baskenland mit ihrer Mannschaft. Und das war tatsächlich eine baskische Mannschaft, also eine Auswahl, die gemanagt wurde von Basken und die baskische Sportler in den Sport auf Weltebene hochgezogen hat. Und das war ganz klar, anders als es andere Profisportbetriebe sind, eine nationale Sache. Also das ist eine Tradition und man versucht es im Moment wieder mit dieser Farbe Orange eine Mannschaft hochzuziehen, die sich gerade nach oben arbeitet, die vielleicht an diese Tradition auch anknüpfen kann.
Gut. Prima. Ehrenamt und Tradition. Ich habe hier noch einige andere Stichworte. Kommerziell habe ich auch geschrieben. Also wir sind hier ja weitestgehend auch eine ehrenamtliche Veranstaltung hier im Podcast, möchte aber darauf hinweisen, dass wir kommerziell auch durchaus interessiert sind. Wer das ebenso sieht und hier diesen die Data Creation aus unseren von unserer Seite aus hier kommerziell unterstützen möchte, kann das nach wie vor tun. Wir haben lange nicht mehr darauf hingewiesen, aber eigentlich war es eine liebgewonnene Tradition schon fast, dass das bei Steady geht. Einfach mal draufklicken und uns mit einem kleineren oder auch gerne viel größeren Betrag im Monat hier zu unterstützen, denn wir haben hier Kosten, nicht nur Bier, sondern natürlich auch einfach unsere Arbeitszeit und würden uns da sehr drüber freuen. So viel darf man ja vielleicht auch mal sagen, ne? Dass man hier gerne auch für Geld arbeitet. Oder? Mhm. Kann man sagen. Ne? Machen die meisten so. Beim Bäcker versuche ich zwar auch immer mit schönen, lieben Worten mir ein Handstück zu erschleichen und sagen, kann ich das einfach so bekommen? Da sagt die Bäckerin meistens, nein, ich hätte gerne Geld. So.
Du meinst die an der Ecke Rolandstraße, Merowingerstraße.
Ja, da bin ich schon bekannt als elender Schnorrer.
Aber da muss ich auch sagen, da hast du es nicht leicht, weil das ist die unfreundlichste, jetzt sage ich es einfach mal, ich bringe es hier on air, die unfreundlichste und teilweise kundenverachtendste Besatzung, die ein Bäcker bundesweit aufbieten kann. Ja. Da geballt, es ist erstaunlich. Also es gibt eine Dame, die ist schon ein bisschen älter, die gibt mir immer das Falsche. Jedes Mal, wenn ich mir da was bestelle, bekomme ich das, was ich nicht bestellt habe. Ich nehme es dann trotzdem, ist mir egal. Und dann gibt es eine Chefin, also die ist ein bisschen jünger, und die ist auf eine erschreckende Weise barsch, dass man sich nicht traut,
extra Wünsche zu äußern. Ich mache aufzumucken. Ich traue mich fast, also wenn ich einen mutigen Tag habe, es gibt ja so Tage, wo man mutiger ist und wo man weniger mutig ist. Wenn ich mutig bin, dann frage ich danach, ob sie mir ein Brötchen eigens belegen könnten, das es nicht im Standardrepertoire gibt. Da erntet man schon mal verdrehte Augen, aber da muss man dann hart bleiben und sagen, bitte. Würden Sie mir bitte ein Brötchen belegen? Und dann muss man genaue Anweisungen geben vorab, ob man Butter oder Remo haben möchte. Mhm. Wenn man das nicht sagt, dann ich habe jetzt Butter drauf. Ja gut, aber Sie haben auch nicht gefragt. So, deswegen sage ich das dann immer schon im Voraus. Ja, mit Gemüse. Ja, genau.
Also erfahrene Radsportler wie wir machen ja keine Butter aufs Brot.
Nee, ich lasse dann Remoulade dafür, wenn man das dann aber bekommt, dann ist sehr viel drauf. Muss man also auch.
Weder Remoulade noch Butter.
Nee.
Einfach direkt die Marmelade aufs Toastbrot drauf.
Nee. Also das hier Schinkenkäsebrötchen mit Tomate, Gurke, Salat und Remoulade ist schon manchmal.
Mein Magen fängt an zu knurren.
Ist schon manchmal was Feines.
Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Es ist 10.30 Uhr und ich habe heute noch gar nichts gegessen.
Ich habe ein kleines Müsli gegessen und werde jetzt aber gleich eine von dort mitgebrachte Vanillestange essen. Also Schmitz und Nittenwilm, wir haben jetzt hier über diese Filiale gesprochen. Generell wahrscheinlich ein sehr gutes...
Du hättest den Namen nicht nennen dürfen. Das ist Verleumdung.
Nein, wir haben jetzt hier über subjektive Erfahrung in einer Filiale gesprochen. Wahrscheinlich ist es insgesamt ein wunderbares Unternehmen.
Beste Rosinenschnecke in town. Das,
Man sagen. Ne? Also ist
egal
es doch,
wo, egal wie unfreundlich die Verkäuferinnen sind, die Rosinenschnecke ist eine Bank.
Ich würde sagen, es war eine ausgewogene Rezension und eine subjektive Meinungsäußerung hier und weniger eine Tatsachenbehauptung.
Am Ende kann man immer sagen, es war ein Test.
Ja.
Ein Produkt- und Gastronomietest.
Ist es ja letztlich immer. Wir werden ja auch hier, müssen uns ja auch von Episode zu Episode neu beweisen und werden da einfach durch fehlende Downloads oder Streams dann einfach abgestraft, wenn wir hier nicht liefern, nicht performen wie gewohnt. Du wolltest zum Thema Ehrenamt noch was sagen. So, das habe ich notiert und jetzt auch dran gedacht.
Wir haben vor ungefähr 3 Wochen ein Gespräch geführt mit jemandem, ich sage den Namen noch nicht, den können wir demnächst vielleicht mal on-air hören. Aber es gibt einen Hörer, der hat Lust, sich im Radsport ehrenamtlich zu engagieren, auf welche Weise auch immer. Also er ist, glaube ich, nicht unbedingt so, dass er an einem Ort immer fest sein kann, sondern... So
muss, nicht sein muss, sondern da räumlich durchaus flexibel ist.
Flexibel, also vielleicht sogar besser, wenn es ein bisschen flexibel ist, was Zeiten und Orte anbelangt. Also das heißt...
Kein fester Verein oder sowas, ne? Eher lieber nicht, ne? Habe ich so rausgehört. Mhm.
Und da wollte ich jetzt mal sagen, da es auch andere Menschen gibt, die das hier hören, die tatsächlich Sachen ehrenamtlich auf die Beine stellen, wo man sich immer wieder wundert, was für ein Enthusiasmus dahinter steckt. Wir wissen das von ein paar. Also ich kenne einige Hörer, die machen da wirklich unbezahlt eine ganze Menge, um den Sport zu fördern. Habe ich überlegt, lass uns doch mal kurz die Hörerinnen und Hörer auffordern und sagen, habt ihr Ideen? Wo wird ehrenamtliches Engagement im Radsport, sei es in der Jugend, sei es bei den Älteren, sei es bei Paraathleten, wo auch immer, gesucht? Wo braucht man im Moment Leute, die sich engagieren können? Mhm. Und vielleicht können wir hier so ein bisschen so eine Plattform schaffen, David, für diese Art des Unbezahlten, also nicht nur wir werden unbezahlt weiterhin unseren Spaß haben, sondern andere Menschen
suchen sogar sowas.
Suchen das und hätten gerne Tipps. Und vielleicht können wir hier so ein bisschen so einen Austausch schaffen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch also entweder mal eine E-Mail schicken oder eine Sprachnachricht, dann bringen wir die direkt. Oder. Es gibt ja viele Möglichkeiten.
Mhm, genau. Ja, und ich habe auch gehört, es kann auch was ganz, also Handfestes sein, hands-on, LKW fahren oder irgendwas, ne? Also durchaus eine nicht sitzende Tätigkeit, sondern praktisch, darf robust sein. Also da ist, glaube ich, muss jetzt nichts High-Level sein, sondern durchaus im Groundwork. Ne?
Ja, ich finde es interessant und würde mal gerne wissen, wer braucht Ehrenamtler, wer macht ehrenamtlich was im Radsport. Und
genau.
Können wir die Community hier zusammenschalten.
Ja, genau. Kann ja für ein einzelnes Rennen eine Veranstaltung sein, eine Vorbereitung oder Verein vielleicht eher nicht, aber vielleicht hat ein Verein auch mal Bedarf, temporär. Kann man sich alles Mögliche vorstellen. Wir kennen diese Initiativen ja nicht alle. Du kennst sehr viele wahrscheinlich. oder einige zumindest, ne? Und aber wer jetzt hier akut wahrscheinlich alle auf Nachwuchssuche sind oder noch helfende Hände gebrauchen können, die können sich einfach mal hier melden. Sehr schön. Gut, Tim, ich habe eben, als du so übers Baskenland erzählt hast, gedacht, dass dieses Erfahrungswissen, was du ja hast, diese Reiseerfahrung, auch diese Streckenerfahrung, natürlich auch mit deinem kulturellen Hintergrund, das wäre natürlich für uns hier als Podcast auch nochmal ein Geschäftsmodell, dass wir hier Radreisen veranstalten, angeleitet durch dich. Ich könnte den kulturellen Teil dann übernehmen, würde dann also auch informative...
Ja, du machst die Technik.
Auch das würde auch dann die Technik übernehmen, live senden, würde auch hier Impulsreferate vorbereiten. zum Beispiel abendfüllende Monologe beim Bier. Sowas könnte ich mir vorstellen. Können wir ja nochmal drüber überlegen, solange das noch keine tragende Säule hier unseres Business Models ist, wäre Steady ganz gut. So, genug der Werbung in eigener Sache. Was haben wir noch zu besprechen? Eigentlich muss ich jetzt mal weiter, Tim.
Also, ich wollte nur noch zur Baskenland sagen, ich hatte noch ein Zitat im Kopf, das gilt vielleicht auch für uns, das ist übertragend. Deswegen gefällt uns das vielleicht auch so gut. Der Leiter der Organisation hat zu mir gesagt damals, wir sind ein kleiner Fisch unter Monstern.
Unter Monstern,
ja. Das ist natürlich vom Spanischen übersetzt, aber gemeint war, wir sind letztlich die kleinen Guten und die anderen Podcasts da draußen, das sind diese durchkommerzialisierten, durchgestreamten, wo jedes Wort wirklich vorher auf...
Mit den Sponsoren abgestimmt ist.
Abgestimmt ist und dann immer geguckt wird, können wir das den Menschen überhaupt zumuten? Hier bei uns erfährt man ungeschminkt die Wahrheit.
Genau. Wir sind sozusagen die autonome Podcast-Region im Rennrad-Podcast.
Ich glaube, das ist der Grund, warum Segment. Wir gesagt haben, Kapitel 91 und letztlich auch vollkommen unkommerziell hier weiter unser Ding machen.
Naja, aber ja, ich bin noch da, aber wir wollen ja dann auch zu den Monstern werden, die hier... dann ganz anders sprechen, wenn sie einmal kommerziell erfolgreich sind. So ist es, ne? Da sind wir eben ganz opportunistisch. Wir nehmen, wie es kommt. So, und das ist ja beim Wetter, beim Radsport wahrscheinlich auch notwendig. Ne? Man muss es so nehmen. Du hast ein Zitat gebracht, ich möchte Bezug aufs schwankende Baskenlandwetter und auch hier in der Region ist es ja jetzt aprilmäßig unangenehm. Möchte ich den von mir hochverehrten Max Gold zitieren, der sagt, es gibt kein gutes Wetter, es gibt nur gute Kleidung.
Sagen wir mal. Gilt für den Radsport. Gilt für den Radsport. Ist eine ganz wichtige Sache. Ich habe aber wieder, ich bin diese Woche, auch wenn es draußen geschüttet hat ohne Ende, bin ich also bislang nur kurz unterwegs gewesen. Und ich habe diese Woche in eben diesem Outfit es sogar aufs Treppchen geschafft bei einem Rennen.
Oh, ein Erfolg.
Sehr gut. Sehr schön. Ja, und da möchte ich sagen, ich habe vorher eine Rosinenschnecke gegessen an dem Morgen. Ein Rennen gefahren auf der Rolle. Man kann es ja jetzt schon erahnen. Ich bin also bei Swift ein Rennen gefahren auf dem Innsbruck-Ring. 27 Kilometer, ich glaube 3 Runden. Und ich habe es geschafft, ich bin ja B-Kategorie, also
ja.
Das heißt zweithöchste, was hier die Leistungswerte anbelangt, das wird ja auf Konsistenz gemessen. Ja, was wolltest du gerade sagen?
Gilt nicht nur für Swift.
Eigentlich talentiert, aber dann doch zu faul.
Am Ende nicht durchgezogen.
Hat nicht gereicht.
Ja. So, die Technik zum Beispiel. Die Technik immer ein Feind. Ne?
Beschreibt auch den Rest des Lebens relativ gut.
Ja.
Also viel Talent, wenig Disziplin. Also vielleicht stimmt es auch wieder nicht ganz. Verzettelt.
Ja, ein bisschen desorientiert.
Aber genau. Das ist ja genau das Erfolgsformat, was wir hier haben, weil unsere Hörer sind auch so.
Vielleicht.
Teilweise sind sie nur deswegen Millionäre geblieben, weil sie einfach nicht hart genug an der Milliarde gearbeitet haben.
Ja, genau. Ne? Also letztlich auch wenig erfolgreich. Bedauerlich. Ich habe den Erfolg, muss ich sagen, wenn wir schon über eigene persönliche Erfolge hier sprechen.
Ich wollte das auch noch zu Ende sagen.
Ach so, Entschuldigung.
Hallo?
Treppchen, ja.
Treppchen, ich dachte, Platz 3 auf 27 Kilometer Rennen, ja. Und ich war nicht zufrieden. Was ist passiert? Ich habe mich über den ersten längeren Anstieg in einer Gruppe mit Ach und Krach drüber gewuchtet. Das waren um mich herum, waren glaube ich 7 Fahrer der A-Kategorie, also oberste Kategorie, und 2 weitere aus der Kategorie mit mir. Dahinter war schon eine Lücke. Das war gut. Aber dann musste ich kurz ein bisschen rausnehmen. Und dann war ich plötzlich mit einem aus der B-Kategorie alleine ungefähr, keine Ahnung, 8-10 Sekunden hinter dem, oder länger, vielleicht ein bisschen mehr hinter dieser Gruppe vorne. Und wenn man sich damit auskennt, weiß man, das ist eigentlich nicht mehr zu schaffen. Weil die anderen halt stärker waren und zusammengefahren sind. Und dann hat sich aber das so ergeben, ich konnte das sehen. Also ich habe dann versucht, Gas zu geben, um irgendwie ranzukommen. Man konnte auch hinten auf dem Anzeiger sehen, dass da hinten sich ein kleines Grüppchen formiert hat. Und das war für mich die Situation, wo ich gedacht habe, jetzt musst du aber nach hinten absichern und nach vorne vielleicht. Also man könnte jetzt noch mal was tun. Und der andere, der mit mir zusammen unterwegs war, hat nichts gemacht. Der hat nur abgewartet und immer nur, wenn er zufälligerweise an mir vorbeigefahren ist, dann hat er sich wieder fallen lassen. Also klassische blöde Situation. Ich habe ihn dann aufgefordert mitzuarbeiten, hat er nicht gemacht. Es ließ sich dann noch jemand aus der A-Gruppe fallen, interessanterweise. Ein Japaner, der offenbar irgendwie Lust hatte an der Unterstützung oder was auch immer, vielleicht hat er auch vorher ein Problem gehabt. Der war der Einzige aus dieser Dreiergruppe, der mit mir zusammen dann noch malocht hat. Kurz vorm Ziel, natürlich war ja klar, was passiert. Wir haben die dahinter waren, distanziert. Aber kurz vorm Ziel hat der Engländer, der die ganze Zeit nur gelutscht hat, mich übersprintet und ist dann also Zweiter geworden. Ich wurde Dritter. Ich habe mich darüber geärgert, mehr als ich mich über meinen Treppchenplatz gefreut habe. Denn am Ende bleibt die Quintessenz, es hätte für den Sieg reichen können, wenn wir zusammengearbeitet hätten. Einer von uns beiden hätte gewonnen, denn der B-Platzierte aus der Gruppe davor ist kurz vor dem Ziel tatsächlich sowas wie zusammengebrochen. Das hat man gesehen. Und den hätten wir noch haben können, wenn wir vorher uns gemeinsame Sache gemacht hätten. So geht es auch für den Podcast, David.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Wir könnten also mehr erreichen, wenn wir hier stärker zusammenarbeiten würden. Aber so macht eben jeder seins. Und das Ergebnis ist dann halt eben Kategorie B. Müssen wir mit leben oder können wir verändern? Aber wir sind eigentlich zu alt, um hier an unserer psychischen Grundstruktur noch irgendwas zu verändern. Ich bin jetzt über 40, du bist längst über 40 und längst überfällig. Und das bleibt jetzt einfach auf...
Hörst du das im Hintergrund?
Nee.
Vielleicht hörst du das?
Nein.
Nee. Okay, ich muss vielleicht mal später hochziehen, den Sound. Ich weiß es nicht. Die Meerschweinchen knabbern an ihrem Haus.
Okay. Gut, guten Appetit. Wir müssen jetzt mal schließen. Mein Erfolg, wollte ich noch kurz sagen, mein persönlicher Erfolg, ich rauche nach wie vor nicht, bin nicht rückfällig geworden, hatte aufgehört.
Gut.
Fällt mir jeden Tag ein bisschen schwer, aber auch ein bisschen weniger schwer, möglicherweise. Aber es nervt schon manchmal, ne? Also,
ja.
Ne, so. War doch auch ein schönes Hobby. Aber gut, so ist es.
Ich bin froh, dass du das eingestellt hast. Und ich habe gerade meinen alten Freund Sven, den will ich jetzt auch nochmal on-air hier ermahnen. Der hört es wahrscheinlich sowieso nicht. Aber wenn dir die Freundschaft noch was wert ist, dann musst du diesen Podcast hören. Und den habe ich jetzt getroffen. Dann zückt er plötzlich eine Zigarette raus. Da muss ich sagen, schade, schade, der hat sehr lange nicht geraucht. Aber kannst vielleicht auch wieder schaffen, so wie du. Ich finde das wichtig.
Tja.
Hört auf mit dem Rauchen. Das Geld kann man nun wirklich bei Steady bei uns besser parken.
Das stimmt. So, gut, Tim. Ich habe noch einiges vor heute.
Ich auch.
Bin sehr müde. wenig geschlafen. 10.44 Uhr jetzt. Wir sind schon wieder sehr lang unterwegs, aber vielleicht haben jetzt einige der HörerInnen auch ihre Trainingsrunde, ihr lockeres Ausfahren hier beim abendlichen Podcast hören auch beendet. Und dann wünschen wir mal, obwohl es jetzt Vormittag ist, ungewöhnliche Zeit eigentlich für uns, vielleicht mal eine gute Nacht und eine gute Erholung. Prost beim
ich
Bier.
Ich mache noch zwei Cliffhanger danach oder Teaser.
Mhm.
Damit die Leute sagen, okay, das war heute vielleicht ein bisschen low, aber beim nächsten Mal wird es wieder richtig gut, wie die letzten paar Folgen auch. Aber jetzt, Leute, kann ich sagen, nächstes Mal oder in einer der nächsten Folgen werde ich mit Volkmar gesprochen haben.
Jo.
Vielleicht auch nicht beim nächsten Mal, aber in einer der nächsten Folgen.
Haben wir dann hier auch schon gehört, ja.
Ja, Volkmar schon mal gehört. Aber Volkmar, da habe ich gesagt, nachdem wir die 312 Kilometer letztes Jahr gemacht haben, ich weiß, Volkmar wollte eigentlich mit mir zusammen dieses Jahr Mallorca 312 auf Mallorca fahren. Ich hatte das auch fest mit ihm geplant, aber wahrscheinlich muss er jetzt ohne mich fahren. Ziemlich wahrscheinlich. Er fährt also alleine Mallorca 312. Ich wollte mit ihm mal über diese Faszination einer längeren Strecke sprechen und überhaupt diese Zähigkeit des Radfahrers. Und dann habe ich ganz sicher, ich habe einen Termin eingetragen im Kalender mit Karin Albrecht, kann man schon mal googeln, die Expertin zum Thema Stretching.
Oh.
Ja. Mhm. Wichtiges Thema für Leute wie dich.
Ja.
Und ansonsten tut sich eine ganze Menge und ein Punkt ist noch Back to Bike. Was ist eigentlich, wenn man gestürzt ist, verletzt war? Wie kommt man wieder aufs Fahrrad? Da habe ich einen Gesprächspartner hier aus Köln, der da was sehr Spannendes ausarbeitet gerade. Der ist Fachmann und hat sehr gute Fachleute auch im Hintergrund und arbeitet da, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe noch nicht mit ihm das Gespräch geführt, aber an einem Modell, wie man es schaffen kann, gut, erfolgreich, gesund wieder in den Sattel zu kommen.
Mhm.
Und das finde ich auch sehr relevant, weil Stürzen oder Verletzungen, wie du weißt, gehören ja zum Radsport dazu, wie das Grüßen und der Podcast 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss.
Ja, sehr gut. Genau, und dann machen wir demnächst auch nochmal hier unsere Tour nach Düsseldorf. Aber
Da schicke ich jetzt gleich eine E-Mail hin.
Genau, kümmerst du dich ja drum, ne? Danke. Bis dann.
Danke auch.
Danke fürs Mitmachen, Tim.
Miele, tut gut.
Glaube, liebe Hoffnung.
Miele, tut gut.
Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour? Dann kannst du ja mal nach dem Buch schauen. Das gibt es natürlich in gedruckter Form und als E-Book vom Verlag Bruckmann. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet.
Finisher, bravo!
Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.